Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Machen das Hunde unter sich aus? Gibt es eigentlich Welpenschutz? Und welche Mythen und Märchen wabern sonst noch über Hundewiesen? Darüber tauschen sich Eva Windisch, Ute Rott, Sabine Wöhner und Nicole Gerwig in dieser Episode aus. Eva, legt los.
Um kein Tier kreisen so viele Mythen und Märchen wie um das besterforschte Tier eigentlich überhaupt, den Hund. Warum auch immer. Da gibt es Vorurteile und vor allem viele Meinungen. Und das Schöne ist eigentlich, eine Meinung hat ja jeder, aber warum gerade zum Thema Hund so viele Meinungen kursieren und jeder insistiert drauf, dass er recht hat. Deswegen, es ist im Grunde wie bei Grimms Märchen, da war ja das Feindbild jetzt bei der Tierwelt der Wolf. Und vom bösen Wolf, diese Angst, die da geschürt wurde, habe ich das Gefühl, projiziert sich weiter auf den Hund. Aber warum gerade auf den Hund? Warum muss der beste Freund des Menschen herhalten für Mythen und Märchen? Fast alle diese Mythen und Märchen basieren eigentlich auf das Hauptmärchen, das entstanden ist 1972 durch die Fehlbeobachtung von Wölfen in zoologischen Gärten. Denn genau das, was dort bei Wölfen in Gefangenschaft beobachtet wurde, also Tiere in Gefangenschaft haben ja Verhaltensstörungen, das ist ja eigentlich jedem bekannt. Genau aufgrund dieser Fehlbeobachtung sind die Mythen und Märchen entstanden. Und obwohl diese Fehlbeobachtung Mitte der 90er Jahre wieder revidiert wurde, nämlich, dass es bei Wölfen einen Rudelführer gibt, dass es einen Alpha gibt, dass es Hierarchien gibt, dass es Rangordnungen gibt, die Leute wollen das nicht wissen. Und es wurde zigfach wissenschaftlich dementiert und revidiert. Aber es ist so verankert in den Köpfen der Menschen, dass sie sagen, nö, wir wollen das, weil das klingt total gut, weil wir Menschen leben ja auch in Hierarchien. Und deswegen hat es beim Hund gefälligst auch so zu sein, vor allem, weil er ja mit uns Menschen lebt. Es gibt in dem Sinne, außer bei uns Menschen, und bei einigen ganz wenigen Primatenarten keine Hierarchien, keine Rangordnung und vor allem keinen Rudelführer und überhaupt keinen Anführer. Und wenn es Leittiere gibt, sind es die, die im Einsatz für die anderen sind, die, die den anderen am meisten dienen und nicht die, die die anderen für sich schuften lassen müssen. Das gibt es alles tatsächlich nur bei uns Menschen. Also Mythos Nummer 1, Chef, Alpha, Rudelführer, gibt es nicht, auch wenn wirklich, ich würde mal sagen, 90% der Hundetrainer darauf pochen, ihre ganze Philosophie daraus aufbauen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es sowas nicht gibt. Und ebenso dann auch die Rangordnung, die fast jeder Hundehalter mit seinem Hund wiederherstellen will. Warum? Da ist ein Wesen, das uns abgöttisch liebt. Kein Lebewesen in unserem Leben liebt uns bis zum Sterbebett so abgöttisch wie unser Hund. Unser Partner nicht und auch unsere Kinder ab einem gewissen Alter lieben uns nicht mehr bedingungslos. Gerade bei Kindern kommt spätestens ab der Pubertät leise Zweifel auf, ob wir wirklich so tolle Vorbilder sind, wie wir bis dato vorgaben. Das dritte Mythos und Märchen in der Favoritenliste ist dann auch die angebliche Dominanz. Es gibt keine dominanten Hunde. Es gibt lediglich eine situative Dominanz in Situationen, aber ein Hund, der in einer Situation dominant handelt, kann in einer anderen Situation genauso devot handeln. Aber per se dieser Status dominanter Hund, das gibt es nicht. Warum insistiert man so darauf? Warum beharrt man so darauf? Und um dann wieder den eigenen Status vor seinem Hund heben zu wollen, bilden sich dann die Hundehalter ein, dominant sein zu müssen. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm durch diese Strenge und Härte dem Hund gegenüber. Und weiter auf dieses Ganze basiert dann das Nächste. Dann kommen diese Mythen und Märchen, die so vor 15 Jahren aufgekommen sind. Dass zum Beispiel man vor dem Hund durch die Tür gehen muss. Ja, glaubt denn wirklich jemand, nachdem es ja in der Tierwelt keine Türen gibt, dass jemand, der zuerst geht, dass der dann automatisch Chef ist über die, die dahinter geht? Und das alles kommt ja wieder auch vom Militär. Natürlich geht der Oberfeldwebel dann vorne und bläst den Marsch, wie auch immer. Ich kenne mich nicht so aus mit Militär, aber so ist es ja. Und solche Strukturen in der Tierwelt zu suchen, ist so völlig absurd, weil man ist ja wirklich, warum gerade dem Hund unterstellt. Muss aufpassen, Blutdruck geht schon wieder hoch. Dann Mythos Nummer 5, das Hochspringen ist dominant. Ein Hund, der an seine Menschen hochspringt, ist genau das Gegenteil von dominant. Der springt hoch, weil er unsere Lefzen lecken will. Das machen die Welpen bei den Muttertieren, um zu zeigen, schau Mama, ich bin abhängig von dir. Ich bin noch ganz, ganz klein, kann mich noch nicht alleine versorgen. Bitte, bitte, gib mir Essen und pass auf mich auf. Also das heißt, wenn der Hund hochspringt, warum interpretiert man dann hinein, er sei dominant? Irgendjemand hat sich das ausgedacht und es ist widerlegt. Und wenn man das nicht will, bückt man sich halt, dann springt er schon nicht mehr hoch, wenn man die Lefzen nicht geleckt bekommen möchte, was ja eigentlich nett ist, außer man ekelt sich vor seinem eigenen Hund, warum auch immer. Eigentlich, man kann es ja übersetzen, wie es früher übersetzt wurde. Der gibt Küsschen. Aber irgendwann mal die letzten Jahre, 15 Jahre, kam dann irgendjemand auf die tolle Idee, das ist dominant. Dann Mythen und Märchen Nummer 6, den Hund zur Strafe auf den Rücken zu legen oder gar zu schmeißen, weil die Hunde das ja untereinander auch so tun, weil der Rudelführer das im Rudel auch so macht. Es gibt keine Hunderudel, haben wir gelernt. Wissen wir auch, wollen wir auch nicht. Und wenn ich einen Hund auf den Rücken lege, dann heißt das nichts anderes als, dein letztes Stündchen hat geschlagen. Du stirbst jetzt. Ich will doch, dass mein Hund mir vertraut. Dann zeige ich ihm doch nicht, dass ich gewillt bin, ihn zu ermorden. Wie wäre denn dieses Vertrauensverhältnis ab diesem Moment? Stellt man sich mal vor, der eigene Partner will einen ermorden, dann sagt man doch nicht am nächsten Tag, ja gut, Schwamm drüber, passt schon, alles wieder gut zwischen uns. Kann ja mal passieren, nicht? Also auf sowas kommt niemand. Mythos Nummer 6, der Hund stammt vom Wolf ab und deswegen ist der Hund wie ein Wolf. Hund und Wolf haben gleiche Vorfahren, genau wie wir und Affe. Aber unsere Ähnlichkeiten zum Affen sind, naja, eigentlich doch sehr unterschiedlich. Und ein Hund ist kein Wolf. Da gibt es so unendlich viele Unterschiede. Nur weil zwei Wesen die gleichen Vorfahren haben. Ich sage ja auch nicht, mein Kater ist wie ein Tiger. Der sieht zwar so aus, aber trotzdem, da mögen irgendwo gleiche Vorfahren gewesen sein. Aber dennoch behandle ich doch eine Hauskatze nicht wie einen Tiger, wie ein wildes Raubtier, vor dem ich Angst haben muss, sonst hätte ja nicht jeder eine Miez zu Hause. Nächster Mythos. Zur Strafe den Hund am Nacken schütteln. Wen oder was schüttelt ein Hund denn am Nacken? Ja, angeblich die Welpen, die Welpen. Nein, macht er nicht. Er nimmt die Hundemutter, nimmt den Oberkörper ihrer Welpen vorsichtig, wirklich vorsichtig in das Mäulchen und transportiert sie von A nach B. Würde eine Hundemama ihre Welpen am Nacken schütteln, wären sie sofort tot, ihr Genick wäre sofort gebrochen und man kennt es von überforderten Müttern, die ihre Säuglinge schütteln und damit der Säugling sofort tot ist. Und das weiß man doch, dass man Babys nicht schüttelt. Und der Hund schüttelt ausschließlich seine Beute, um sie so schnell und so effizient wie möglich zu töten. Auch daraus entstehen der Mythos Schnauzengriff. Ein Schnauzengriff, wie eine Mutterhündin es bei den Welpen macht, sieht komplett anders aus. Und das heißt letztendlich für den Welpen ja nur, ruhig Blut, ruhig Blut. Das heißt, die Mutterhündin hat ihr Schnäuzchen weit offen und drückt minimalst nach unten. Das ist wirklich nur so wie ein kurzes Festhalten, um jemanden wieder mal auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Aber die Schnauzengriffe, wie sie hier gemacht werden, werden ja zur Strafe gemacht. Der Hund jault vor Schmerz auf, weil der Mensch die Hand so eng um die Schnauze hält, dass es richtig wehtut. Daraus lernt der Hund nicht, oh, ich habe gesündigt. Daraus lernt der Hund nur, mein Mensch tut mir weh. Das Wesen, das ich abgöttisch liebe, tut mir weh. Ein Lerneffekt tritt dabei insofern auf, dass der Hund merkt, aber dieses Wesen, das ich eigentlich verehre, ist total unberechenbar. Daraus lernt man doch nichts, wenn jemand unberechenbar ist. Vor so jemanden hat man Angst. Ganz, ganz schlimm. Und jetzt die neuen Mythen sind ja jetzt Rudelstellung und Raumarbeit. Ja, was auch immer das sein mag. Also ich glaube, Raumarbeit ist gerade so der allerneueste Schrei. Rudelstellung, wie sie so, ich glaube, es ist 15 Jahre her, wo dieser Mythos aufkam, dass die Welpen der Mutterhündin in der Reihenfolge, in der sie geschlüpft sind, durchnummeriert werden und dann wie eine Fußballmannschaft aufgestellt werden und bestimmte Positionen und Funktionen von Natur aus angeblich zugeteilt bekommen, was natürlich auch völlig unsinnig ist. Denn die Welpen, wie sie geboren werden, verlassen mit der Pubertät, während der Pubertät oder gegen Ende der Pubertät die Mama, bei Wölfen das Elternhaus, also Mama und Papa, und beginnen ein Leben, ein eigenständiges Leben und wollen eigentlich nur eins, sich vermehren. Aber sie arbeiten nicht zusammen und sie suchen sich auch keinen Arbeitspartner, mit dem sie dann diese verschiedenen Positionen einnehmen. Und was arbeiten denn Hunde? Die schnüffeln an Pipi, markieren drüber, schauen durch die Gegend, fühlen, spüren und ruhen. Aber Hunde arbeiten nicht zusammen. Und da, wo viele Hunde sind, findet auch in dem Sinn keine Rudelbildung statt und auch keine Arbeitsteilung statt. Wer unsicher ist, bellt viel. Wer selbstsicher ist, schreitet stolz durch die Welt. Und damit teilen sie sich aber nichts. Also unsere hier bellt nicht, um die anderen Hunde zu warnen, sondern einfach nur allgemein in die Welt zu schreien. Hilfe, da ist wer. Hilfe, da kommt wer. Und erwartet in dem Sinn von dem anderen Hund keine Hilfestellung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der andere Hund, hat man mehrere, dann sagt, um Gottes Willen, du hast recht, Gefahr. Oh je, ich schrei mal mit. Und das sind jetzt zumindest die, die mir jetzt ad hoc eingefallen sind, die Mythen und Märchen. Und ich glaube, die Sabine möchte dazu auch gleich ergänzend was beitragen.
Ja klar, Mythen und Märchen, da gibt's ja derer viele. Was ich jetzt allerdings zu deinem Gesagten noch einwerfen möchte, doch, es gibt Arbeitsteilung bei Hunden, selbstverständlich, wenn die jagen zum Beispiel oder in solchen Sachen, wenn es um die Verteidigung der Grenzen gibt, wenn es um Jagdverhalten geht. Aber ich weiß genau, dass das nicht das war, was du gemeint hast, ne, an Zusammenarbeit, dass diese Rudelstellungen äußerst absurd sind. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Ich glaube, das haben andere hinlänglich getan. Was ich immer so lustig finde, diese ganzen Mythen und Märchen, die du da aufgezählt hast, die lassen sich eigentlich mit logischem Menschenverstand total gut widerlegen. Also, der Chef geht immer vorn. Jetzt gucken wir mal, wie das in einem Rudel Hunde ausschaut. Der lacht schon, die miteinander durch die Gegend schleifen, oder sagen wir mal ein Rudel Wölfe, ich gehe mal von den Wölfen aus, okay, weil ja eh sich alles auf die Wölfe bezieht von diesen kruden Theorien. Also es wird gejagt, der Anführer Wolf, was ja in der Regel so ein Elterntier ist, geht voraus, läuft in die feindliche Front von einem anderen Rudel, was da hier das Jagdgebiet okkupieren will, und wird gefressen. So blöd sind echt nur Menschen, das macht kein Tier. Also vorne läuft Das macht mir immer irrsinnig Spaß, wenn einer sagt, ich bin Chef und ich laufe vorne. Und wenn ich dann sage, ja, vorne läuft eigentlich in der Regel das Kanonenfutter, das ist beim Militär auch so. Wildlebende Hunde oder Hundegruppen oder Wolfsgruppen, ja, das ist nicht romantisch. Das Kanonenfutter läuft vorne, die haben weniger Erfahrung, die sind einfach lauter, die melden mehr. Also wenn jetzt ein Alter sagt, okay, da hinten, ach Gott, das ist nichts und dann nichts sagt, dann wird's doof, aber die Jungen, die melden mehr und ganz ehrlich, wenn die gefressen werden, naja, mein Gott, dann machen wir halt wieder neue. Es hört sich jetzt blöd an, aber da macht man halt, das sind in der Regel Jährlinge, die da vorne laufen, in der Pubertät oder der Pubertät entsprungen. Und wenn da Verluste kommen, dann ist es zwar unschön, aber wenn ein, wie soll ich sagen, das Familientier, ein Elterntier, das erfahrenste Tier der Gruppe drauf geht, dann bricht das ganze Gefüge auseinander, das schwächt die ganze Gruppe. Und so blöd sind Wölfe nicht und Hunde auch nicht. Nur wir Menschen meinen das, dass wir das können. Oder was auch so schön ist, der Chef schläft immer oben. Deswegen darf der Hund nicht aufs Sofa. Der Chef schläft immer oben. Okay. Also jetzt stellt euch mal vor, wir haben Sibirien, es hat minus 40 Grad, wir haben eine Wolfsgruppe, unten kuschelt sich die ganze Familie zusammen und der Chef schläft oben alleine und erfriert. Nee, nein, also meine Hunde dürfen aufs Sofa und ich freue mich über jeden Hund, der mir mein Bett anwärmt. Also das ist einfach nicht so. Also man muss ja manchmal einfach nur logisch nachdenken und kommt auf die Lösung. Was mir noch einfällt, du darfst deinen Hund nicht trösten, wenn er Angst hat, weil das verstärkt die Angst. Das ist so auch eine meiner Lieblings-Urban Legends, sage ich mal so. Weil, ja, ich kann keine Emotionen schlimmer machen, wenn ich dem Hund was Gutes zuführe. Das funktioniert nicht. Na, aber das wird immer noch erklärt, auch in Tierarztpraxen noch. Es wird immer noch freudig in die Welt hinaus posaunt, dass man nicht für seinen Hund da sein soll und seinen Hund nicht trösten soll, weil das würde ihm ja nur zeigen, dass die Situation wirklich schlimm ist. Gegenteil ist der Fall. Wenn ich für meinen Hund da bin, das nennt sich jetzt so ganz neudeutsch Social Support, sollte auch angekommen sein, das macht mir auch, das macht man mit dem Kind auch, wenn der in einer blöden Situation ist. Man sagt ja zum Kind auch, ey, du echt, ich weiß, es ist kacke jetzt, aber wir schaffen das. Das tut man ja so mit dem Hund nicht. Und die Ute guckt nachdenklich, ich glaube, ihr geistert was im Kopf rum. Jetzt wollen wir mal.
Ja, da hast du was gesagt mit diesem Social Support. Das ist ganz fürchterlich. Das ist auch wirklich, man darf einen Hund nicht trösten, wenn er Angst hat. Da fällt mir eigentlich nur eins ein. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Also wenn man jemand anders gut zuspricht, dem es nicht so gut geht, dann fühlt sich der ein bisschen leichter. Und der Zuspruch leistet, der fühlt sich ja auch gut. Der findet es ja auch gut, was er gemacht hat. Ich wollte was sagen zu dem, du musst als Erster durch die Tür gehen. Das finde ich total lustig. Wenn mir das jemand sagt, dann sage ich immer so, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Also du gehst mit deinem Hund oder deinem Hund durch eine Tür. Die haben also gelernt, sie bleiben hinter dir, bis du, jetzt geht die Tür aber ja in irgendeine Richtung auf. Also nach innen oder außen ist ja völlig egal, musst ja durch. Jetzt bist du durch die Tür durch. Jetzt kommen deine Hunde. Jetzt musst du die Tür aber wieder zumachen. Dann bist du ja hinter deinen Hunden. Was ist jetzt? Jetzt ist alles durcheinander. Jetzt kommt die ganze Hierarchie und der ganze Ding kommt. Jetzt hast du dich freiwillig in eine subdominante Position begeben, oder wie? Ich meine, man muss sich das mal in aller Konsequenz überlegen. Genauso, das ist ja mittlerweile, Gott sei Dank, jetzt echt vom Tisch, was da vor 20, 25 Jahren mal so aktuell war, bevor der Hund was isst, musst du wenigstens einen Keks essen. Ja, das haben ja wirklich viele Leute gemacht. Die haben, bevor die dem Hund ihren Napf hingestellt haben, haben sie schnell irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Brot oder einen Apfel oder was auch immer, die hatten gar keinen Hunger. Aber sie mussten erst vor dem Hund was essen. Also wie blöd kann man sein, oder? Aber eins will ich noch sagen zum Schnauzengriff. Weil das ist nämlich was ganz Lustiges. Wir hatten ja mal eine kleine Kromi-Hündin und die hat was ganz Originelles gemacht im Alter von so 5, 6 Monaten. Also nach der zweiten Fremdephase. Ich saß auf der Eckbank, war müde und habe gegähnt. Und auf einmal hatte ich ein Schnäuzchen im Mund. Ja, und wisst ihr was? Da weiß man, was Beißhemmung heißt. Weil da sitzt du da und kriegst fast Maulsperre. weil du echt Angst hast, dass du diesem Hund was tust. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und habe ich mir überlegt, vielleicht ist es ganz oft so, wenn man denkt, ein älterer Hund macht bei einem Hund einen Schnauzengriff, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht war das umgekehrt, dass der in dem Fall ganz eindeutig schwächere Hund, nämlich dieser kleine Welpe, Junghund, dass der dadurch dich dazu zwingt, ganz, ganz friedlich zu bleiben. Weil ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ganz erstarrt da gesessen bin und gedacht habe, oh, was passiert jetzt da? Ich darf ihr doch nicht wehtun. Und die hat dann ihr Schnäuzchen von selber wieder raus und das war's. Und das hat sie nicht nur bei mir gemacht, hat sie auch bei meinem Mann gemacht und auch bei unserem Rüden. Also dadurch war völlig klar, das ist ein kleiner, hilfloser Hund und dem darf man nichts tun. Und das wird unter Umständen draus gemacht. Die Ute hat ihren Hund in die Nase gebissen. Ja, mit Schnauzengriff hat die ihren fürchterlich dominanten Hund geregelt. Nee, hat sie nicht. Die saß da und hatte Angst, dass dem Hund was passiert, wenn sie eine blöde Bewegung macht. Oder, Nicole?
Genau, Ute. Eben hast du wieder so ein paar Sachen so ein bisschen aufgerollt, was so ein bisschen absurd ist, was wir Menschen da so veranstalten. Und was ich halt auch immer, wenn ich Kunden frage, warum die bestimmte Dinge tun, meistens wissen sie es ja gar nicht. Die sagen nur, es wurde uns so gesagt. Warum? Weiß ich auch nicht. Und was ich ihnen dann immer sage, also grundsätzlich sind Hunde erstmal von den Eigenschaften, die sie haben, in den meisten Eigenschaften deutlich besser als die Menschen. Mit dem großen Unterschied, dass sie insgesamt noch sehr viel höflicher und respektvoller sind. Das heißt also, sie vereinen also alles Gute. Und wir Menschen tun im Prinzip alles dafür, um ihnen das zu verbieten oder um ihnen das abzugewöhnen. Und wenn ihr euch vorstellt, ich hole mir doch keinen Hund nach Hause, um permanent irgendwelche Konflikte oder Stress miteinander auszutragen oder gegeneinander zu arbeiten. Das finde ich so, dieses Ding an sich finde ich so völlig absurd. Und wenn man sich dann noch überlegt, wenn wir uns die Dinge bewusst machen, die wir da tun, und wenn wir uns über die Gefühle Gedanken machen, die ein Hund dabei haben muss, automatisch, wie komisch wir uns verhalten, dann könnten wir viele von diesen Dingen gar nicht umsetzen. Wenn wir uns einfach nur Gedanken darüber machen, wie muss sich der Hund dabei fühlen? Und ich habe mir tatsächlich, mit dieser Raumverwaltung ist ja gerade auch ganz, ganz groß in Mode, wo man erstmal grundsätzlich sagen muss, Hunde unterscheiden absolut zwischen Familie, also dem eigenen Sozialverband und Fremden. Und wenn ihr euch das mal bewusst macht, wie das dann zum Beispiel abends im Wohnzimmer aussieht, ja, dass man seinen Platz auf dem Sofa erstmal verteidigt gegen den Partner oder gegen die Kinder, dann muss man sich echt Gedanken machen, wie gestört manche Menschen sind. Und ich habe mir das mal aus Spaß mal reingezogen. Es gab gerade so ein paar super Tipps zum Thema Leinenführigkeit von einem aktuell sehr bekannten Hundetrainer und habe mir mal die drei wichtigsten Übungen angeschaut, die man zur Leinenführigkeit macht. Und da ging es erstmal darum, dass der Hund, der soll sich ja in unserer Nähe, er soll ja zur Ruhe kommen und sich bei uns wohlfühlen. Das machen wir natürlich erstmal dadurch, dass wir ihn bedrängen, damit er sich auch wirklich wohlfühlt in unserer Nähe. Die zweite Übung war tatsächlich durchaus ganz nett. Das heißt also, wenn der Hund automatisch uns gefolgt ist, dann bekommt er halt Aufmerksamkeit, Lob, Leckerli. Okay. Und dann kam die dritte und wichtigste Übung zum Thema Leinenführigkeit und die sah so aus, dass in dem Moment, wenn der Hund auch nur einen Schritt vor uns gegangen ist, dass er dann massivst bedroht wurde und bedrängt wurde. Und jetzt müsst ihr euch doch mal überlegen, was überhaupt der Sinn dessen ist, wenn wir mit unserem Hund gemeinsam rausgehen. Ja, und dass der Hund überhaupt gerne mit uns gehen soll oder es macht alles sonst überhaupt gar keinen Sinn. Und ich bedränge diesen Hund, ich bedrohe diesen Hund, die eigene Familie. Das ist etwas, was, glaube ich, in dem Konzept in der Natur so in der Form absolut nicht vorgesehen ist. Was sagst du, Eva?
Ja, letztendlich, man muss ja auch nochmal bedenken, dass das wirklich so gut wie alles vom Militär kommt. Kommandos und so weiter gibt es ja alles erst seit dem Ersten Weltkrieg. Aber dass sich das in uns so verankert hat, obwohl der Krieg seit 100 Jahren vorbei ist, dass wir aber letztendlich doch die ganze Zeit mit unseren Hunden Krieg spielen. Und ich hole mir doch kein Haustier, um mit ihm Krieg zu spielen. Und auch daraus kommt dann dieses Mythos, der Hund muss links gehen. Wenn man die Hundetrainer fragt, warum, ist dann wirklich die Antwort, weil man es so macht. Und dann frage ich mich, wer zum Geier ist Mann? Wer hat diese Regel aufgebracht? Denn den Hunden ist es nicht drinnen, links von uns zu gehen. Und dann kommen so hanebüchene Argumente wegen Straßenverkehr und sonst. Also, Herrgott, wir haben in der Regel Gehwege. Und da ist es doch total wurscht, wo der Hund geht. Und ich mache das doch situativ fest. Aber dieses Dogma, der Hund muss links gehen, kommt vom Militär, weil rechts das Gewehr gehalten wird und da der Hundeführer links die zweite Waffe Hund hatte. Und wie absurd es ist, dass die Leute sich damit das Leben, sich und ihrem Hund, das Leben so schwer machen, um diese Regeln alle zu erfüllen und wie viel Zeit sie damit verplempern, diese kostbaren 10 bis 15 Jahre, um all diese Regeln zu üben, zu wiederholen und immer wieder zu trainieren. Spazieren gehen mit Hunden ist so unglaublich einfach. Oder was meinst du, Sabine?
Einfach nur spazieren gehen. Es könnte wirklich so einfach sein. Was ich bei dieser ganzen Geschichte immer noch so sehr, sehr witzig finde, ist eigentlich immer dieses Argument, das machen Hunde untereinander auch so. Okay, dann spiele ich mich auf, als würde ich eine Fremdsprache besser sprechen als derjenige, der sie wirklich spricht. Ich meine, wir Menschen, wir haben ja schon innerartlich echt mega Probleme, uns untereinander zu verständigen. Also es gibt ja kaum irgendwo eine Gruppe oder irgendwas oder einen Stammtisch oder abends ein Abendessen mit mehreren Leuten, dass man, wo es nicht irgendwie zu Missverständnissen kommt oder zu Falschinterpretationen. Also wir als Menschen sind nicht mal in der Lage, in unserer eigenen Muttersprache fehlerfrei und aggressionsfrei zu kommunizieren und dann bilden wir uns ein, wir könnten wie eine andere Spezies sprechen. Das ist das Erste, was ich so absurd finde. Das Zweite kommt dazu, also wenn ich schon hündisch spreche, dann mache ich das bitte in aller Konsequenz. Dann rieche ich denen zur Begrüßung auch am Hintern, dann esse ich am Boden aus dem Napf und dann lebe ich mit meinem Hund in der Höhle und ich gehe mit ihm auf Hasenjagd. Das ist so das sehr, sehr, sehr Absurde. Und leider habe ich auch keinen Schwanz, mit dem ich wedeln kann. Und meine Ohren bewegen sich auch nicht unterschiedlich voneinander. Und ich kann zwar die Zähne zeigen, aber ich glaube, ich krieg das nicht so hin. Ich kriege keine Drohgebärde hin oder ein Spiellächeln kriege ich nicht hin. Na, vielleicht doch. Und wenn ich dann schon an diesen komischen Zinken in meinem Gesicht denke, an dieses vollkommen unterentwickelte Organ, aus Hundesicht ist es das Nutzloseste, was wir haben, außer dass man sich die Nase putzt. So gesehen, dann ist es schon, ja, dann muss ich mich dann schon fragen, was halten diese Menschen von sich? Das ist so absurd, oder, Ude? Du lachst.
Ja, da muss man ja auch wirklich lachen. Das ist ja auch
Ja.
wirklich absurd. Also in unserer Familie gab es eigentlich, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer Hunde. Das älteste Foto von mir, das existiert, das ich leider selber nicht habe, da bin ich ein halbes Jahr alt oder so und liege im Kinderwagen im Garten von meinem Großvater und auf der einen Seite sitzt ein großer Schäferhund und auf der anderen Seite ein kleiner Mischling. Das war völlig normal. Die Hunde haben bei meiner Tante im Bett geschlafen, die haben meinem Onkel und meiner Tante gehört. Und meine Tante war todunglücklich, als der nächste Hund kam. Das war ein Kommandor und der wollte nicht im Bett schlafen. Dem war es einfach zu warm. Dieser Hund wollte draußen leben. Meine Tante hat Rotz und Wasser geheult. Ja, so viel, na, so wie es früher war. Da haben natürlich viele Leute gesagt, die hatten Vogel, dass den Schäferhund im Bett schlafen lässt. Aber es war halt so. So war die Tante Mari halt. Ne? Bei der haben die Hunde im Bett gepennt. Und da hat sich kein Mensch was dabei gedacht. Und da kam niemand auf die Idee, dass wir irgendwie links gehen. Mein Onkel ging also jeden Abend mit dem Hund in die Wirtschaft zum Stammtisch. Und manchmal bin ich da mitgegangen, weil wir in der Nachbarschaft gewohnt haben. Und der Hund lief halt, wo er wollte. Rechts, links, vorne, hinten. Wenn er schnüffeln wollte, sind wir stehen geblieben, haben gewartet. Ich meine, was macht eigentlich ein Linkshänder, der sein Gewehr dann auf der falschen Seite, der bringt ja dann die ganze Formation durcheinander, oder? Wenn der Hund dann auf einmal auf der anderen Seite laufen soll, das ist alles so absurd. Und ich meine, du hast recht, Eva, das kommt letztendlich, kommt dieser ganze Irrsinn aus dem Militär und von Polizei, weil die Polizeihundevereine oder die, sagen wir mal, die Hundesportvereine, in denen waren ja traditionell immer sehr viele Polizisten. Und wie es halt losging, dass die Leute mit ihren normalen Couch-Potatoes, Hundesport und sowas gemacht haben, wurden die halt von sowas beeinflusst. Und sowas war halt ein gehorsamer Hund. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir fanden gehorsame Hunde in meiner Jugend alle ganz furchtbar. Also diese braven Hunde, das waren alles diese, naja, abgerichteten Hunde, ja, diese dressierten, abgerichteten Hunde, die natürlich einwandfrei links gelaufen sind, weil rechts habe ich ja meine Waffe. Also ich garantiert nicht. Ich bin überzeugte Pazifistin. Ich habe garantiert keine Pistole dabei. Es ging dann erst los, wie das mit diesen Vereinen und Hundeschulen losging. Also seit 25, 30 Jahren. Da fing das an, so schlimm zu werden. Und da haben dann halt Leute angefangen und haben sich so Quatschideen ausgedacht. Die sind da überzeugt davon. Ich bin davon überzeugt, dass die das glauben. Weil sonst kann man das nicht so propagieren. Aber man muss doch mal ein bisschen nachdenken. Wenn meine Kunden zu mir kommen und mir solche Sachen servieren, dann sage ich, überleg doch mal einfach, wie das in der Praxis abläuft. Also zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, na, ich muss erst durch die Tür gehen. Ja, wie mache ich jetzt das, wenn ich den Hund aus dem Auto rauslasse? Da stehe ich vor dem Auto. Muss ich dann erst ins Auto einsteigen? Versteht ihr, was ich meine? Also immer überlegen, wie ist es in der Praxis? Wie ist es im Alltag? Ist es wirklich umsetzbar? Ist es sinnvoll für mich in meinem Alltag? Und ich glaube, wenn die Leute da mal drüber nachdenken würden, ob alle diese komischen Ideen, die da so kursieren, Raumverwaltung oder damals mit dem Schwachsinn Rudelstellung, als erstes durch die Tür gehen, Schnauzengriff, der Hund muss links gehen, er darf nicht hochspringen, weil er dominant ist oder was auch immer. Wenn sie dann nachdenken drüber, dann stellen sie fest, na ja, eigentlich stimmt, ist eigentlich Unsinn, hat mit meinem Leben nichts zu tun und hat auch in der Realität gibt es eigentlich keinen Beweis dafür, ganz im Gegenteil. Ne? Sabine, wolltest du was sagen? Sabine hat bloß so getan, als ob sie was sagen wollte.
Tarnen, tarnen und täuschen. Natürlich kann man über dieses Thema furchtbar viel erzählen, weil Mythen und Märchen, also wenn man da, glaube ich, anfängt und gräbt, dann findet man ganz schön viel, was ganz schön daneben ist und was sich entgegen aller wissenschaftlicher Erkenntnisse und entgegen auch des gesunden Menschenverstandes sich sowas von hartnäckig hält, dass man einfach wirklich nur raten kann, mal wirklich sich selber zu hinterfragen. Das eine war ja ganz gut, wie fühlt sich der Hund dabei? Und das zweite, was macht es für Sinn? Und das dritte ist, also ich bin ein ganz großer Freund davon, dass man sich immer ein Warum stellt. Warum? Und wenn einem irgendjemand was sagt, was er sein soll, wenn man es dann wie die kleinen Kinder macht und immer warum fragt, dann finden die nämlich irgendwann mal keine Erklärung mehr. Ja, der Hund darf es nicht aufs Sofa. Ja, warum? Ja, weil das so gehört. Ja, warum denn? Ja, weil der Chef oben sitzt. Hä, warum? Wenn man das wirklich mal versucht zu hinterfragen, es gibt keine vernünftige Erklärung dazu. Selbstverständlich bin ich in der Pflicht als Hundehalter, wenn ich einen Hund habe, der aufgrund irgendwelchen Erfahrungen oder Erkrankungen oder sonst was Auffälligkeiten zeigt, wie dass er Aggressionen zeigt oder so. Selbstverständlich bin ich in der Pflicht, meinen Hund und mich und andere zu schützen. Aber das rechtfertigt ja nicht diesen ganzen Psychokokolores, den wir da mit unseren Hunden machen, weil nichts anderes ist es eigentlich. Das sind Psychospielchen. Der Mensch selber demonstriert eine Vormachtstellung. Wie oft habe ich das gehört? Da muss ich mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Oder aus dem habe ich erst mal einen richtigen Hund gemacht. Ja, was ist denn ein unrichtiger Hund? Oder du müsstest überhaupt erst mal einen richtigen Hund haben. Ja, Entschuldigung, also er hat vier Füße, hat einen Schwanz, er bellt. Was ist an dem nicht richtig irgendwo, ne? Das ist ja auch so ein Mythos, der Mythos des richtigen Hundes. Ja, ich könnte mir mal eine Sendung drüber machen wahrscheinlich. Oder was meinst du, Eva?
Ja, letztendlich ist es alles so ein Quatsch. Mir fällt noch als lustiger Mythos ein, man soll mit dem Hund nicht reden. Ist ja auch ganz in. Dann frage ich mich, warum nur mit dem Haustier Hund? Darf ich mit anderen Haustieren auch nicht reden? Also, und warum holt man sich ein Haustier? Also, wenn man mit dem nicht reden darf und da das Schweigegelübde noch ablegen muss vorher, Das ist ja total, das ist ja so unbefriedigend, ein Tier zu haben. Und jeder redet mit Tieren, Kinder reden mit Tieren. Ab welchem Alter darf man nicht mehr mit Tieren reden? Und eben auch wieder, warum? Was wäre die Folge davon? Und die Leute machen das aber, weil man es ihnen gesagt hat. So viele Dinge wieder hinterfragen wir im Leben. Wir hinterfragen täglich alles. Wir haben 2025. Alles wird hinterfragt, was überhaupt in ist. Nur beim Hund wird nicht hinterfragt. Und es wird einem durch diese Mythen und Märchen eine panische Angst vor dem Hund eingeredet. Und es wird einem eingeredet, dass das Leben mit einem Hund der anstrengendste Kampf überhaupt ist. Warum holt man sich dann einen Hund? Das frage ich mich, weil es ist ja dann ein 24-7-Kampf gegen das geliebte Haustier, das einen so anbetet, dass am liebsten keine Sekunde ohne seinen Menschen wäre. Oder was meinst du, Ute?
Ja, Eva, das ist ganz wichtig. Dieser Kampf, dieser permanente Krieg, der dadurch angezettelt wird mit den Hunden. Und da muss man sich schon mal klar machen drüber. Ich meine, es ist ja bekannt, die Zahl an sich, da wird immer noch diskutiert, wie lange gibt es Hunde? Ja, keine Ahnung, 30.000 Jahre, 15.000 Jahre, das ist ein so irrsinnig langer Zeitraum, dass das wirklich irrelevant ist, ob 1.000 Jahre mehr oder weniger. Aber über zigtausende von Jahren haben Hunde und Menschen friedlich zusammengelebt. Und irgendwo in, was weiß ich, Indien, Afrika, auch teilweise, was weiß ich, auch im Südosten von Europa und so, da leben immer noch viele, viele Hunde. Denen geht es nicht gerade Gold unbedingt immer, aber viele haben da ein ganz vernünftiges, normales Hundeleben, ein selbstbestimmtes. Die brauchen diesen ganzen Quatsch nicht und die Menschen brauchen das auch nicht. Komisch, ne? Und bloß hier bei uns, und da, wo diese ganze, ich sage mal, absurde Propaganda betrieben und leider auch geglaubt wird, da begeben sich die Leute freiwillig in einen Krieg mit ihrem Hund, um was davon zu haben. Ein Problem, eine Beschäftigung, ein, weiß ich nicht. Also wir hatten ja zwei Krummverländer, das waren die einzigen Hunde vom Züchter. Und wie ich meinen Fritzi gekriegt habe, da hat die Züchterin gesagt, also der ist sehr dominant. Er war 11 Wochen, wie ich ihn gekriegt habe. Ne? Er ist sehr dominant. Wisst ihr was? Ich habe mich gefreut. Ich fand das ganz toll. Das war 1999, weil ich habe mir gedacht, dominanter Hund, super. Das ist ein Hund, der ist selbstbewusst, der steht für sich, der weiß, was er will. Fand ich ganz toll. Ja, dann kam ich natürlich drauf, so peu à peu im Verein, dass das ganz, 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 ganz gefährlich ist. Und irgendwann war ich auf einem Seminar, auf einem meiner ersten Hundeseminare bei Animal Learn. Ich glaube, das Kellywex, da ging es um Stress bei Hunden. Und wisst ihr, was mir da passiert ist? Was ganz Blödes. An dem Tisch saßen lauter Leute mit dominanten Hunden. Dann haben wir gedacht, das ist ja komisch. Dominant ist doch eigentlich der Chef, oder? Und alle haben einen Chefhund. Dabei bin doch ich die Einzige, die einen Chefhund hat, oder? Das fand ich ganz merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Naja, also ich habe dann schon ein bisschen angefangen nachzudenken, ob das nicht alles vielleicht Blödsinn ist. Ob mein Fritzi nicht einfach ein netter, lustiger, fröhlicher, selbstbewusster Hund ist, der tatsächlich wusste, was er will. Ja, und dass das aber kein Problem ist, ganz im Gegenteil. Sondern dass man damit sehr gut leben kann. Also glaubt, wie heißt das eine Buch von Kurt Krömer? Glaub nicht alles, was du
Was du
denkst.
denkst.
Oder Sabine?
Mein Lieblingsspruch zum Thema dominanter Welpe, also jetzt mal ganz ehrlich, da ist ein 10 Wochen altes Nichts eigentlich, was man davor beschützen muss, dass es aufhört, sich zu fürchten, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Naja, auch so bei uns einer aus dem Dorf, ich hatte ja damals noch Welpengruppen und die hat auch mal bei mir angerufen und sagte, Sabine, ist bei dir in der Welpengruppe noch Platz? Ich komme gerade von. Und also die hatte ein ganz entzückendes Jack Russell-Mädchen. Die war damals, die war eh winzig. Das war ein winziges Hündchen und war, glaube ich, 10 Wochen alt oder so. Und dann sind sie auf diesen Hundeplatz und dann hat sich das ganz brav so zwischen die Beine gestellt und hat da wen geguckt. Und dann hat sie ein Pfötchen auf den Schuh gestellt von meiner Nachbarin. Und das Erste, was sie gehört hat, war, oh! Die hat's faustdick hinter die Ohren. Die ist dominant. Und Ich weiß nicht, ich glaube, ich hoffe, ein Teil, ich weiß das schon lange nicht mehr, ein Teil von mir hofft inbrünstig, dass man solche Dinge kaum noch hört. Irgendwie, genauso wie so Dinge, da muss er durch. Und so Dinge wie, das machen die unter sich aus. Und so Dinge wie, der hat Welpenschutz. Das gehört ja unbedingt noch angehängt an die Reihe der Märchen, die man immer wieder so hört. Ne? Ich weiß es nicht. Also den Welpenschutz, den höre ich schon noch ab und zu mal. Das machen die unter sich aus, leider schon auch. Aber ich hoffe doch wirklich inbrünstig, dass ein Großteil dieser ganzen anderen Absurditäten sich auf dem absteigenden Ast befindet und dass man irgendwie, oder wahrscheinlich ist man gerade in anderen Kreisen oder hat seine Aufmerksamkeit auf anderen Dingen, weil tatsächlich so, ich höre weniger wertend davon. Ich hoffe, das ist sinnbildlich für alle.
Ja, letztendlich könnten wir, glaube ich, schlussendlich sagen, die Hundehalter möchten bitte aufhören, Angst vor ihren Hunden zu haben. Der beste Freund des Menschen ist nicht gleichzeitig der größte Feind des Menschen.
Vielen Dank, liebe Eva, für dieses schöne Schlusswort. In der kommenden Folge in 14 Tagen sprechen die Hundetrainerinnen über Welpen und Junghunde. Nervensegen oder Segen? Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer super. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.